Flug auf Flug auf, der Podcast kommt. Der hat keines Licht bei der Nacht dabei, sondern ganz viel zum Thema Sales, Business und natürlich auch Ruhrpott. Herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast mit Andreas Kaldewey. Hallo und herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast. Und ja, ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast. Regelmäßige Hörer werden ihn kennen, denn er war schon mehrfach hier zu Gast. Deshalb wird es eine ganz kurze Folge. Wir sparen uns die ganzen Fragen drumherum. Nein, natürlich nicht. Ich freue mich, dass du da bist. Christian Rahn ist bei mir im Studio. Moin, Christian.
Moin, Andreas. Moin draußen an den Geräten.
An den, wie war es, Rundfunkempfängern, ne?
Ja, genau. Also es kam mir jetzt spontan in den Sinn. Ich komme aus dem Norddeutschen und da hatte Uwe Bahn, eigentlich eine Moderatoren-Radiolegende, hatte früher eine Sendung und da hat immer gesagt, willkommen an den Geräten.
Okay, ja, wir sind ja auch so ungefähr relativ ein Jahrgang oder eine Generation. Wir können uns, glaube ich, auch noch an Dieter Thomas Heck erinnern, nicht wahr? Es ist Samstagabend, Union Studios Berlin, 19:30 Uhr. Hier ist Ihre Hitparade an den Reglern und so weiter und so fort.
Ja, in Ihrem ZDF.
Genau. So, und ihr denkt euch, vielleicht haben die einen Knall. Tatsächlich, haben wir. Aber tatsächlich geht es auch heute ein bisschen um das Thema Musik. Ja, also insofern vielleicht gar nicht so schlimm, wenn wir diesen Retro-Blick machen. Und ja, wie können wir besser zum Thema überleiten als mit dem Spruch Licht aus, Spot an. Und ich möchte hier direkt mal Nikolaus Enkelmann zitieren. Die Älteren werden auch den noch kennen. Der sagte mal inhaltlich, Sie können ein Genie sein. Aber wenn Sie es nicht verkaufen können, dann landen Sie im Armenhaus. Und warum passt der Spruch so gut? Ganz einfach. Wir sitzen heute zusammen, weil ich habe vor ein paar Wochen mal was bei LinkedIn gepostet. Einen alten Musikerwitz, der da lautete, was ist der Unterschied zwischen einem Jazzmusiker und einer Partyband? Ganz einfach, der Jazzmusiker spielt ungefähr 1000 Akkorde vor dem Publikum von 5 Leuten und die Partyband spielt ungefähr 5 Akkorde für 1000 Leuten. Ja, ob das wirklich witzig ist, weiß ich nicht, aber im Endergebnis geht es darum, die Ente muss kacken, dann kommt auch irgendwo ein bisschen Bewegung rein, die Partyband macht Party, die Partyband macht Power, bei der Partyband passiert irgendwas, während Jazzmusiker, also ich kenne wenig Jazzer, bei denen das wirklich eine Augenfreude ist, zuzusehen. Plus dann noch die Musik, die zum Teil sehr anstrengend ist. Das Publikum wird nicht angesprochen. Ja, eine Setliste wird nicht flexibel danach gearbeitet, ob es Leute gibt, die vielleicht gut drauf sind, die Party machen wollen. Während halt eine Partyband oder auch Rockmusiker, wie auch immer, das Publikum ansprechen wollen. Und das war so ein bisschen unser Thema. Da gab es eine kleine Diskussion drunter, weil der Christian da auch eine Meinung zu hat. Und deshalb habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal über das Thema reden, weil da gibt es ja schon eigentlich so einen Business-Transfer, weil das, was ich gerade gesagt habe, einerseits das Musikthema, auf der anderen Seite auch eben das von Herrn Enkelmann, das könnte ja für uns schon so ein Learning sein. Ja? Muss Expertise quasi immer laut sein oder kann Expertise auch leise sein? Na, oder sogar Nische, ja? Diskussion über die berühmten Hidden Champions. Aber Christian, du hast ja auch eine These dazu, du hast eine Meinung.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich da irgendwie ein bisschen was drunter kommentiert, dass ich weiß es nicht mehr wörtlich. Aber es ging so in die Richtung, naja, ich habe noch niemanden gehört, der vom Metallica-Konzert kommt und sagt, das war mir ein bisschen wenig Jazz. Ja, also, ja, du musst know your stuff, ja, know your people, das heißt, kenn natürlich das, was du machst und weiß natürlich auch, für wen du es machst. Und ich glaube, ich darf jetzt nicht sagen, Jazz ist eine Nische, weil ich glaube, da steigen mir ganz, ganz viele Menschen aufs Dach, weil Jazz ist natürlich riesig. Ja?
Ja.
Also alleine Jazz hat ja wahrscheinlich 47.000 verschiedene Genres und ich persönlich höre auch gerne Jazz. Ja? Frankie Boy Sinatra finde ich total inspirierend, wenn ich irgendwie was Kreatives machen muss. Dann läuft bei mir durchaus mal Frank Sinatra. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was sind die 5 Alben, die du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest, du dürftest nur noch diese 5 Platten mitnehmen, dann wäre da auf jeden Fall Diana Krall dabei, ja, die ich für eine
Geil. Ja.
grandiose Musikerin halte, eine der erfolgreichsten Jazzmusikerinnen, die auch ein bisschen in die Richtung Blues abdriftet. Also ich finde Jazzmusiker tatsächlich, wenn wir so ein Thema Jazz kurz sind, sind wahrscheinlich mit die talentiertesten Musiker, die es tatsächlich gibt. Aber da kommen wir wieder auf den Punkt. Du musst natürlich sagen, wie kriege ich dann als Jazzmusiker auch meine 1000 Leute ins Haus? Und ich glaube, das ist dieser Business-Transfer. Aber ich habe noch was zum Anfang. Ja,
Ich bin
weil natürlich, wenn
gespannt.
ich in den Podcast komme, ja, dann beschäftige mich natürlich auch, welche Verbindung habe ich eigentlich zu Musik und Pott. Und ich bin ja gebürtig aus dem Norden, aber ich habe ja lange im Pott gewohnt, auch in Bochum. Ja, und war natürlich, kennst du sicherlich alte Zeche, Bochum, ja, Party Location, ja.
Ja.
Und ich erinnere mich da ganz gerne immer an eine Musikerin, von der ich bis gestern tatsächlich immer geglaubt habe, sie wäre in Essen geboren, also ein Kind des Potts, ja, weil ich da mehrfach auch in der alten Zeche war bei Konzert und die war natürlich 80er, Anfang 90er, war das Go-To-Guide, was Hard Rock betrifft. Du ahnst vielleicht, von wem ich rede.
Weiß ich. Doro.
Ganz genau, so.
Aus
Und ich habe ja
Düsseldorf.
gestern nochmal nachgelesen, ich habe mir überlegt, ist sie jetzt tatsächlich in Essen geboren oder doch in Bochum? Und habe ich gelesen, sie kommt aus Düsseldorf.
Düsseldorf. Düsseldorf. Ja.
Ja,
Ja.
also habe ich das auch noch gelernt, nach so vielen Jahren. Doro Pesch ist tatsächlich Düsseldorferin. Ich habe echt wie 40 Jahre lang geglaubt, sie kommt aus dem Pott. Aber sie passt da
Stimmt.
rein.
Die
Sie
passt da. Ja.
passt da rein.
Wer, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, und wir reden auch gleich wieder inhaltlich weiter, Leute. Ja, aber wenn du bei Hardrock bist und Bochum, Axel Rudi Pell.
Ja.
Ja, wirklich, wirklich Urgestein Bochum, natürlich auch Grönemeyer, ne? Darf man natürlich auch nicht vergessen. Und wer auch viel mit dem Pott assoziiert ist, weil er aber auch nur eine Phase hier hatte, aber eigentlich ja witzigerweise aus dem Norden herkommt, das ist Stoppock.
Ja.
Na, der aber eben auch aufgrund seiner Schlodrigkeit oft auch mit dem Pott assoziiert
Aber ich
wird.
glaube, er hat phasenweise zumindest eine Zweitwohnung gebucht gehabt.
Hatte er, ja, das sage ich ja, ne? Aber eigentlich ist das nordlich. Und dann sind wir zum Teil auch schon wieder in Nischen. Die Frage kennst du? Ja, also
Ja.
in den Charts kennt kaum ein Mensch, wer da sich nicht ein bisschen mit Hardrock oder ja, Heavy ist vielleicht schon zu hart gesagt, beschäftigt, kennt kein Mensch Axel Rudi Pell. Ja, und wenn man sich nicht ein bisschen mit Deutschrock beschäftigt oder älterem, dann kennst du auch keinen Stoppock.
Ja.
Ja,
Und vielleicht noch was ein bisschen hier wie die breite Masse abzuholen, weil wir schon bei Partyband waren. Ja, wäre natürlich auch wahnsinnig mit dem Ruhrgebiet verbunden wird, ist natürlich Wolle, ne? Wolle Petri.
Wolle Petri, ja.
Ja, ich kann mich noch da erinnern an Nächten, die ich durchgetanzt habe. Ich glaube, extra hieß das Ding in Arnsberg, da schon Sauerland,
Ja.
wo ich meine Frau kennengelernt habe. Da hier, Hölle, ja,
Ja.
und kommt ursprünglich, weiß gar nicht, wo Wolle Petri herkommt. Ich glaube,
Kölner,
das ist
der
auch.
Kölner Bucht irgendwo. Der kommt aus der
Genau,
Kölner
der
Bucht.
ist auch kein gebürtiger Pottler, ne?
Nee, Kölner Bucht, der hat ja auch diesen Song gehabt, Wir sind das Ruhrgebiet. Das war ja dann
Ihr
noch so.
seid das Ruhrgebiet.
Genau. Ja, aber auch das war dann eben auch da wieder, das war ja auch sehr witzig. Und dann können wir fast wieder zu dem Thema zurückkommen. Der hatte ja schon mal eine gute Phase in den 70ern, also mit so wirklich typischem Schlager. Dann ist er ja mal Ende oder Anfang der 80er wirklich so abgekackt. Dann hat er auch ein paar Songs gemacht mit wirklich, ich nenne es mal vorsichtig, anspruchsvollen Texten. Ja, wo es, ja, ich weiß noch, ein Song, Hey Sie, sind Sie noch dran? Da ging es um jemanden, der bei der Telefonseelsorge anruft, immer wieder und wieder und sich in diese Stimme verliebt. Ja, also für uns heute im KI-Zeitalter natürlich noch spannender. Und dann irgendwann feststellt, dass es diese Stimme nicht gibt, respektive die Person zur Stimme nicht, weil das, ja, es war schon ein bisschen Vorgriff auf KI. Das ist also, das war keine echte Person. Ja, und das, wie gesagt, bei Telefonseelsorge und so. Das Ding hat sich aber nicht verkauft, war aber inhaltlich ein geiler Song. Und dann kam der ja erst wieder richtig raus, eben mit diesem Hölle, Hölle und Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen, wie das alles heißt, mit diesem Partyschlager. Auch da wieder die Sachen nochmal mehr Wumms, mehr Druck nach vorne geben.
Ja, tanzbar, ja, bei 1,4 Promille mitsingbar.
Definitiv, genau. So, und das führt, wenn wir von Nische oder wenn wir, gerade wir haben über Nische gesprochen, Jazz definitiv natürlich insgesamt ein großer Markt. Ja, auch hier in Deutschland Volksmusik ein großer Markt, auch wenn der uns nicht interessiert. Und in den USA Country ein Riesenmarkt, wo wir in Deutschland gar nichts von mitkriegen oder weitestgehend nichts von mitkriegen, bis auf so ein paar Ausnahmen. Aber dennoch gibt es natürlich auch diese Musiker, die in diesen Bereichen sehr stark sind, aber auch eben die, wo wenig passiert, wo wirklich Konzerte sind, wo du gerade mal 15 Leute siehst. Gilt übrigens nicht nur für eine Jazzband, das kann dir als eine Irish Folk Band oder Irish Folk Duo genauso passieren. Und das kann dir auch passieren, sage ich dir ganz offen, wenn du still nur mit einer oder zwei Gitarrensachen von Johnny Cash covers, ja, und dann eben einfach am falschen Abend in der richtigen Location bist, aber einfach da nichts. Das kann dir passieren. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Weil das eben auch wieder nischig ist. Weil da kommen eben so Sachen noch dazu. Was habe ich für eine Reputation? Was habe ich für einen Namen? Diana Krall kennt man. Sinatra Swing natürlich auch ein Genre im Jazz. Ganz, ganz großer Typ. Miles Davis würde ich zum Teil auch noch in den Jazz mit reinpacken. Selbst ein Quincy Jones war ja mal ein bisschen funklastig, hatte jazzige Züge. Aber das sind natürlich alles ganz, ganz große Namen. Ja, genauso wie es die auch im Blues gibt, große Namen und eben auch kleinere oder regionale Namen. Und da passiert witzigerweise weniger, aber hast du dann irgendwo eine Partyband, die du, wie gesagt, hinstellst? Sei es vielleicht dann noch der Nebeneffekt, du hast vielleicht ein Schützenfest oder eine Kirmes oder sowas, dann passiert einfach mehr. Weil, ich sag mal, weil die Leute mitgerissen werden, weil es das Thema Begeisterung ist. Wie gesagt, das ist ja das was uns hier interessiert, die Menge ansprechen.
Ja, also ich glaube, du hast verschiedene Punkte angesprochen, die man auch übertragen kann. Du hast auch immer den Bereich, auf welchem Markt agierst du? Ja, und du hast das Thema Country angesprochen, großer Markt, USA. Ich würde sogar noch Kanada dazu zunehmen und so weiter.
Ja.
Ja, und ich weiß nicht, ob du dich noch an Garth Brooks erinnerst.
Natürlich.
Ja. Der ist ja gar nicht mehr so aktiv. Der macht da ab und zu noch ein paar Duettaufnahmen mit seiner Frau. Ja. Der ist ja nicht nur der erfolgreichste Country-Musiker aller Zeiten von den Verkaufszahlen her. Also zumindest war es mal bis vor
War so,
kurzem.
ja.
Ja, sondern ist auch einer der erfolgreichsten Künstler überhaupt. Ich glaube, der hat mehr Platten als Michael Jackson verkauft.
Der hat mehr Platten verkauft als Elvis in den USA und mehr Platten als die Beatles.
Ne?
Ja,
Also
und dann
Riesennummer.
darf eins nicht vergessen, der hat eigentlich nur gearbeitet zwischen Ende der 80er, ja, ich glaube 87, 88 kamen so seine ersten Sachen raus. Und 2000 drum hat er gesagt, so, ich höre jetzt auf. Weil er gesagt hat, so, ich will nicht in der Öffentlichkeit stehen, geht mir um meine Kinder, die sind sehr, sehr wichtig. Sondern er hat seine Kinder aufwachsen lassen, und als sie dann irgendwie ein gewisses Alter hatte, ist er dann so 2015 rum so langsam wieder aus der Versenkung aufgetaucht, 20 Kilo schwerer, vollbärtig und macht aber immer noch Konzerte, aber hat seitdem, glaube ich, keine neue Platte aufgenommen, außer, wie gesagt, man das eine oder andere Duett mit Treasure Yearwood und mal das eine oder andere auf irgendeiner so einer Tribute-Platte oder sowas oder als Support, aber kein neues Album, nichts. Hat der bei dem, was der verkauft hat, auch nicht nötig. Der hat ja auch damals noch einen zweiten Rekord gehabt. Der war im Guinness-Buch für das bestbesuchte Konzert. Damals fast 1 Million Menschen im Central Park in New York.
Ja.
Fast eine
Was
Million
krasse ist ja
Menschen.
auch, versuch den mal irgendwie bei Spotify oder Apple Music
Gibt's
zu
nicht.
finden, zu streamen. Findet nicht statt. Du findest dann nur, weil er irgendwie vielleicht mal ein Duettpartner war von irgendeinem, der da gestreamt wird. Also seine Frau kannst du ja streamen zum Beispiel. Ja?
Ja.
Aber ansonsten, der Typ verweigert sich ja komplett dem Streaming. Ja?
Ja.
Und das juckt ihn überhaupt nicht. Und er hat ja auch teilweise mal so ein paar Experimente gemacht. Hat er eine Platte rausgebracht, die war ein bisschen rocklastiger. Das war dann,
Chris
also
Gaines.
hat er sie selber auch Chris Gaines genannt. Ja. Also ganz spannender Typ. Ich habe ihn tatsächlich in London gesehen, weil Anfang der 90er schwappte diese Country-Welle ja so ein Stück weit populärer rüber, durch ihn.
Ja.
Weil irgendwie die Musikindustrie gesagt hat, auch durch MTV, ey, der Typ räumt gerade alles ab hier. Dann habe ich mal gesehen, der Typ hat sich dann auch wie Tarzan an so ein Seil über die Bühne geschwungen, hat da eine Gitarre auf der Bühne zertrümmert,
Ja.
ist nicht irgendwie abgedriftet im Thema Hardrock. Ja, er hat Country gemacht und hat eine Gitarre auf der Bühne zertrümmert. Also krasser Typ,
Ja.
ja. Ich glaube auch ein sensationell guter Songschreiber. Also seine Songs haben ja, ich will nicht sagen Tiefe, aber schon also über Party-Niveau
Ja,
würde ich.
Alltagsgeschichte.
Ja?
Alltagsgeschichte, ja.
Genau. Ne? Also krasser Typ eigentlich. Aber regional. Das hast du ja häufig auch, jetzt, wenn wir diesen Bogen zum Business spannen, hast du es ja auch. Wo bist du tätig? Ja, bist du regional? Dann muss ich nicht die ganze Welt kennen.
Richtig.
Ja, also betreibst du zum Beispiel einen kleinen Handwerksbetrieb, einen Malerbetrieb, ein Restaurant, ja, dann in Ratingen, ja, das Bürgerhaus in Ratingen, dann ist es völlig uninteressant, da musst du keine Marketing oder Werbung machen, dass nach Hamburg ausgestrahlt wird.
Ja.
Ja, aber wenn du natürlich im globalen Wettbewerb stehst, ja, dann brauchst du natürlich eine ganz andere Art auch von Kommunikation, ja, und da musst du dich auch gucken, wie verkaufst du dich nach außen und wer ist eigentlich deine Zielgruppe?
Ja, da bin ich bei dir. Also genau, ein Restaurant oder von mir aus auch der, was weiß ich, große orthopädische Schuhmacher, der vielleicht irgendwas Spezielles macht, dass er besser ist als die anderen vielleicht in den Nachbarorten, ja, dass die Leute 50, 60 Kilometer weit kommen, aber da wird keiner aus wird keiner aus München nach Oberhausen kommen, weil der Typ so doll ist. Außer du bist dann wirklich wieder so nischig und dann kommen wir zu dem anderen Stichwort, was ich vorhin schon gebracht habe. Was ja auch immer stark diskutiert wird, ne? Machen Hidden Champions doch Sinn oder sind wir in einer Welt, die so sichtbar ist, dass das Hidden Champions keinen Sinn mehr machen? Das wird ja auch immer stark diskutiert, ne? Nach dem Motto, ja, Hidden Champions darf es eigentlich gar nicht mehr geben, weil wir sind in einer so offenen, lebenden Welt. Ja, du verbrennst einfach Publikum. Und andere sagen, hör mal, ich bin aber hier auf meine zwei oder ein, zwei Produkte fokussiert. Ich will die Anfragen von den anderen Deppen gar nicht. Deshalb will ich gar nicht bei LinkedIn präsent sein. Deshalb habe ich keinen TikTok, keinen, weiß ich nicht was. Was, das geht ja in die gleiche Richtung eigentlich, ne?
Ja, also interessant. Ich habe letztens mal einen Beitrag gemacht zum Thema Sichtbarkeit, dass so heute Sichtbarkeit generell eigentlich für jeden wichtig ist. Du musst gesehen werden. Und da hat mir
Ja.
jemand drunter kommentiert, ja, es gibt auch die Hidden Champions, die wollen gar nicht gesehen werden. Und da glaube ich ganz einfach, dass sie diese Definition von Hidden Champions die meisten nicht auf der Pfanne haben. Hidden Champions heißt ja nicht, die verstecken sich, dass die nicht sichtbar sind. Die sind sehr wohl sichtbar, machen sehr wohl Marketing, die machen sehr wohl. Es gibt eine ganz klare Definition, was Hidden Champions sind. Da gibt es weltweit etwa 3.500, ja, davon
Ja.
kommen etwa 1.000, 6.000, 700 aus Deutschland. Ja.
Ja.
Meist sind die tatsächlich in einem sehr nischigen Markt unterwegs und meist sind es Unternehmen, die etwas zu einem fertigen Produkt liefern. Das heißt, die verkaufen gar nicht ein Konsumprodukt in der breiten Masse. Ja. Sie verkaufen dir kein Auto. Ja, aber sie sind Hidden Champions in den Unterlegschrauben.
Genau.
Ja? Also BMW, Audi und so weiter, die Schrauben, die da benutzt werden, kommen alle vom ABC Umformtechnik aus Gebelsberg. Ja, ich habe das Werk besichtigt. Gibt es blaue Boxen, sind für BMW, rote Boxen für Mercedes, haben sie mir erklärt und so weiter. Ne? Die decken einen ganz, ganz großen Markt damit ab. Die liefern sogar nach China für BYD oder wie die Karre
Ja.
heißt. Da weiß ja kein Mensch. Weil es doch uninteressant ist, weil interessiert es dich, wer die Schraube da gemacht hat, mit der die Reifen da angezogen
Ich wollte
sind.
gerade sagen, die
Ja.
Unterlegschraube ist jetzt kein Ding wie das Getriebe, wo man sagt, hör mal, die Karre hat ein ZF-Getriebe. Super. ZF kennt jeder, also oder kennt viele zumindest, wer sich mit Autos ein bisschen mal beschäftigt. Aber was sagst du, eine Unterlegscheibe oder wer macht die Autogriffe? Ja, oder wer macht die
Andreas,
Türgummis?
ja, es ist total spannend, was du dir ZF sagst. Ich meine, ich glaube, die meisten kennen ZF jetzt, weil sie in den Schlagzeilen war, weil sie aufgrund der Wirtschaftssituation Leute abbauen mussten. Und zwar
Okay.
nicht wenige. Ja. Aber sind natürlich, spielen eine große Rolle. Ja, du sagst jetzt, wer sich dafür interessiert. Ich behaupte trotzdem, dass das 60, 70% der Leute, die ein Auto kaufen, die ein Auto fahren, ZF nicht kennen.
Meinst du
Meine
nicht? Also.
Frau, der ist es scheißegal. Die braucht ein Auto, die will fahren, die hat auch klare Vorstellungen.
Ja.
Von der Marke, von der Farbe, von der Ausstattung. Aber unter der Haube ist es eigentlich komplett egal. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja, dass du
Also.
immer gucken musst, wer ist deine Zielgruppe, wer kauft das, wer interessiert sich für den Markt, und trotzdem verkaufst du ja auch an Leute, die dich nicht so genau kennen, die den Markt nicht so genau kennen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt.
Also ich bin selber jetzt überhaupt nicht blechgeil, ja, aber bei uns zu Hause gab es halt irgendwie damals jede Woche die, ich glaube damals noch Automotorsport und auch zum Teil die Automobil-Classics, ja. So, dann habe ich natürlich auch da irgendwann, als ich das gewisse Alter hatte und keine Lust hatte, jede Woche Mickey Mouse zu lesen, habe ich da natürlich dann auch reingeguckt und ganz oft, und da war eben damals natürlich in den 80ern schon, ja, ZF eine große Nummer. Ja, BMW oder gerade wenn Automatik rauskam, ja, Mercedes brachte eine neue S-Klasse raus mit Getriebe von ZF. Und also deshalb, vielleicht habe ich es deshalb auch so präsent, weil es mich über Jahrzehnte, möchte ich sagen, begleitet hat, aber ich das halt sehr oft gelesen habe damals. Das kann natürlich sein.
Ja, ich glaube, je tiefer du dich für eine Branche oder für eine Nische auch interessierst, desto mehr taugst du da natürlich auch ein.
Ja,
Ja.
klar.
Ja, und von daher ZF mit Sicherheit, ja, weiß nicht, ob man den noch vom Hidden Champion sprechen kann, wahrscheinlich nicht, weil sie da doch
Nee,
zu
die sind
bekannt
zu
sind.
publik. Genau, das
Ja.
meinte ich als Beispiel, ne? Die sind
Ja.
kein Hidden.
Ne? Aber es gibt auch so Leute wie zum Beispiel, nehmen wir mal Keil Befestigungs GmbH aus Engelskirchen. Ja, Grüße gehen raus. Die machen ein Produkt, nämlich Befestigungsanker für Fassadenverkleidung.
Ja.
Da macht sich ja erstmal kein Mensch Gedanken drum, wie die Fassadenverkleidung da angeschraubt ist. Wobei wahrscheinlich auch die meisten Menschen keinen Plan haben, wer der Produzent und Lieferant der Fassade ist.
Richtig,
Ja,
genau, ja.
ja. Und das hat aber nichts damit zu tun. Ich komme da zurück auf diesen Kommentar mit. Das ging noch eine Weile hin und her.
Ja.
Ja, weil er es dann irgendwie auch nicht raffen wollte, dass Hidden Champions trotzdem in ihrem Markt, nämlich in dem Markt, wer liefert eigentlich Schrauben für Autos zum Beispiel, für Automobilindustrie,
Ja.
wer ist Zulieferer? Da müssen sie schon sehr sichtbar sein. Da müssen sie auch schon wissen, auf welcher Party sie spielen, ja, und welche Noten sie anschlagen müssen.
Ja.
Und gegebenenfalls müssen die sich auch überlegen, müssen wir unser Repertoire ändern. Ja, weil wir jetzt ein anderes Publikum brauchen. Ich meine, du kennst es ja auch, wenn du gebucht wirst, klar, du hast deinen Stil, den du spielst, ja, aber sicherlich gehst du ja auch dann nochmal auf spezielle Wünsche ein, weil wir heute ein besonderes Publikum haben. Ja, weiß ich was, heute Abend wird geheiratet im Pötzkel, da wird dich vielleicht auch jemand fragen, ey, kannst du mal Roxanne von The Police spielen, wo du sagst, ja, ist nicht mein Repertoire, aber ist halt ein Wunsch vom Publikum, schaffe ich
Kann
nicht
ich dir
raus, ist auch
verraten, dann
nicht.
sagt der Andreas, hör mal, den Song kann ich leider nicht.
Ne? Ja, ne? Also,
In dem Fall.
ja, weißt du, was ich
Nein,
meine? Dass man
ja.
sich auch
Ich
teilweise
weiß, was
verändern
du.
muss.
Also ich sage ja selber immer, ich bin ja eigentlich eher so der gesittete Typ, der wenig Party macht. Ja, ich liebe ja Johnny Cash und auch die getragenen Stücke von Johnny Cash, die mache ich sehr gerne. Aber letztendlich ja noch bewiesen, wenn es sein muss, dann mache ich auch Country Roads und dann mache ich auch Country Roads so, dass die Leute auf den Tischen tanzen können. Das gehört dann einfach irgendwo dazu, genau, weil das ist der Deal. Ja, das ist, wenn du sagst, du bist für eine Kneipe beispielsweise gebucht, die irgendwo in einer Stadt liegt und dann man weiß in der Regel, wofür du gebucht bist. Also wenn du für eine Kirmes gebucht bist oder andersrum, wenn mich einer für eine Kirmes anfragt, dann würde ich sagen, ich bin der Falsche, weil das mache ich hier nicht 5 Stunden lang. Ja, Partyprogramm. Nein. Ja, wenn ich für 2 Stunden für ein Stadtfest gebucht bin, wo ich weiß, das soll durchmischt sein, da dann eben auch mit kompletter Band, dann sage ich schon, Leute, ihr wisst, welche Richtung ich mache. Also ich bin jetzt keine Partyband. Ja, von mir kriegt ihr Sachen von Johnny Cash, von mir kriegt ihr Country, von mir kriegt ihr auch das ein oder andere Metallica-Stück. So ist das jetzt nicht. Ja, auch ein bisschen was nach vorne geht und ihr kriegt auch von mir Heroes. Ja, so ist es jetzt ja auch nicht. Aber bitte erwartet nicht von mir, dass ich mich dann plötzlich da hinstelle und Highway to Hell singe. Kriege ich erstens nicht hin, ist mir viel zu hoch. Und ist aber auch nicht das, was ich rüberbringen könnte. Ja, oder dass ich mich dann da irgendwie mit Whiskey in the Jar, was ja auch eine geile Party, du weißt, was ich meine. Oder eben noch schlimmer, dass ich mich dann da hinstelle und sage: So, jetzt machen wir noch, ich war noch niemals in New York und griechischer Wein.
Ja.
Nee. Nee. Also auch schon passiert, aber eigentlich nicht.
Ja.
Ja, genau.
Da sind wir schon wieder beim Thema Echtheit, Authentizität. Ja, und natürlich, know your stuff, was kannst du? Ja, und du musst ja auch gerade raus aus der Beliebigkeit, sowohl im Sortiment. Also, was mir auffällt, um wieder so ein bisschen den Businessbogen zu spannen, manche versuchen sich dann auch in Beliebigkeit, nach dem Motto, ich will für jeden was haben.
Ja.
Ja, ich will für jeden eine Dienstleistung anbieten. Und ich mache auch jeden, ich nenne es jetzt mal Marketing oder Social Media Trend mit, weil jetzt alle sagen, ich muss das auf TikTok irgendwie tanzen, dann tanze ich das. Und du bist dann einfach nicht mehr greifbar. Weil wenn du nachher alles machst, da ist die Frage, für was buche ich ihn jetzt eigentlich? Für was steht er jetzt eigentlich? Ja, und ich glaube, wenn man Gottlieb Wendehals gebucht hat früher, dann wusste man, da kommen seine Polonaise und hast du nicht
Und
gesehen,
das kaputte
ja.
Huhn.
Ja, ne, und dein Freund Herbert, und da
Ja.
weißt du ganz genau, da hast du Leute da, die mit 1,5 im Turm da auch gerne Polonaise durch die Bude machen wollen. Und wenn der jetzt dann noch ernsthaft dann gesagt, ich kann aber auch Nessuma Dorma bringen, passt halt nicht. Ja, und
Nächst,
das
ja.
fällt mir zum einen auf im Angebot, das häufig zu groß gestrickt ist, und zum anderen natürlich auch in der Klaviatur, sag ich mal, die auf Marketingmaßnahmen spielen. Also wenn mich zum Beispiel, wenn ich in ein Unternehmen gehe und wir sprechen über Marketingstrategien und Konzepte, ja, dann bin ich eher eine, zu mir hat mal jemand gesagt, du bist eine echte Abrissbirne für schlechtes Marketing. Weil meistens machen die anschließend weniger, als sie aktuell tun, weil die meisten zu viel tun, weil sie glauben, sie müssen jetzt auf jeder Hochzeit spielen, auf jeder Hochzeit mit dabei sein, alles machen und stehen sich dabei meist selber in den Weg. Weil vergleichen wir es mal mit deinem Repertoire, was du anbietest. Du hast dann eine gewisse Bandbreite, ja, und da bist du richtig gut drinne. Und deswegen buchen dich die Leute ja auch, weil du richtig gut in dem bist, ja. Und wenn du jetzt noch anfangen würdest, ja, schaffst du dir noch den Natra drauf und den Martin und was du schon gesagt hast und vielleicht noch ein bisschen Hölle, 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 dann wirst du das sicherlich können. Das traue ich dir vollkommen zu. Aber nur bis zu einem gewissen Maß. Wo ich sage, naja, wenn ich Hölle, Hölle haben will, dann hole ich mir doch irgendwie die Wolfgang Petri Coverband, weil die machen nichts anderes. Ja. Also es gibt auch eine richtig geile Band, die Sting covern und The Police covern. Richtig gut, ne? Wenn's Police zu buchen, ist halt nicht mehr möglich. Und wenn Sting zu teuer ist, kann sie halt die holen. Ja? Aber ich glaube, das ist etwas, was viele gerade in der Kommunikation eben auch verstehen müssen. Mach doch das, wo du richtig gut drinne bist. Verkauf das auch richtig gut. Und zwar wie die Kanäle, wo du die auch erreichst, die das haben wollen. Ja? Also wenn du jetzt Werbung schalten müsstest für dich, um dich zu vermarkten, dann ja eher irgendwo Magazin, das Kneiper lesen. Ja, und vielleicht nicht ein Magazin Klassik, das irgendwie die großen Konzerthäuser der Welt lehnen. Ja, da zahlst du erstmal viel mehr Marketing für die Anzeige wahrscheinlich, ja, und wird dir nichts bringen.
Ja, bin ich bei dir. Jetzt werde ich aber mal Advocatus Diaboli, weil du gerade über Beliebigkeit gesprochen hast. Ich gehe wieder zurück zu unseren Schützenfesten, zu unseren Stadtteilfesten und den ganzen Sachen. Und ich denke an diese Partybands, die entweder viel Schlager machen oder an so eine typische 80er Allrounder-Band, ja, oder an eine, wie heißen sie so schön, Top 40-Cover-Band, die natürlich viel proben müssen, weil das, was heute Top 40 ist, ja, bis auf so ein paar Sachen, die sich über 100 Jahre gehalten haben, interessiert nächstes Jahr kein Schwein mehr. Ja, also wenn die dieses Jahr noch Wackelkontakt singen, geht das, aber nächstes Jahr ist das irgendwie komplett irgendwann durch. Haben die keine Identität? Oder haben die eigentlich schon wieder die Identität, so anpassbar zu sein, dass deren ja, Selling Proposition, ich nehme das Unique bewusst raus, ja, dass deren Selling Proposition ist, zu sagen, wir wollen abliefern, alles andere ist uns egal. Ja, auch wenn es charakterlos ist, in Anführungsstrichen. Ja, wie so ein Schnellrestaurant.
Das ist eine total spannende Frage, Thema Identität. Ja, ich gebe dir jetzt mal ein ganz krasses Beispiel. Ja, Roy Black war sein Leben lang unglücklich für die Scheiße, die er verkaufen musste. Der wollte eigentlich, ich würde sagen, Johnny Cash sein, der wollte Elvis sein, der wollte ganz andere Musik machen. Ja, aber die Band hat gemacht: Hey, guck mal, das, was du machst, das kannst du handwerklich sehr gut. Und das verkaufst du und damit wirst du uns da. Ist er ja auch geworden. Aber der Typ war unglücklich damit. Das heißt, die Identität, die er sich nach außen verkauft hat oder aufgebaut hat, war nicht die, die aus dem Inneren herauskam, die intrinsische. Und ich glaube, das ist auch so ein Unterschied. Hast du, wenn du das bisschen in die Neuzeit übertragen willst, ja, dann haben wir so Bands wie, nehmen wir mal The Police, The Who, ja, nehmen wir mal Def Leppard. Def Leppard haben 3 Jahre gewartet mit einem neuen Album. Da gab es ja den Unfall, der Drummer hat den Arm verloren. Ja. Die haben 3 Jahre lang gewartet, bis er wieder spielen konnte. Ja. Da ist nicht ausgetauscht worden, weil das nächste Album produziert werden musste. Das sind ja Identitäten, die sind auch gewachsen. Ja, als Musiker. Die haben gesagt, ich habe musikalische Fähigkeiten, ja, und ich mache das, worauf ich Bock habe. Ja. Also gerade bei Sting merkt man ja, der Typ macht ja nur, worauf er Bock hat. Jetzt hat er wieder gerade Bock auf Musical und ist mit Musical on Tour, The Last Ship Geschichte. Das hat ja nichts mit irgendwie gängigen Rock-Pop-Radiosound zu tun. Ja, das hat nichts mit Police zu tun. Ja? Dann hat er ja mal irgendwie mit einer Laute, mit so einem Russen hier irgendwie so ein Minnegesang der, weiß ich was, 15. Jahrhundert aufgenommen. Ja? Der Typ macht, was du Bock hast. So, und dann hast du Leute, die verkaufen gerade, was gefragt ist. Ja. Die haben auch handwerklich, also ich will ihnen auch nicht zu nahe treten, Himmels Willen da draußen. Ja? Also ich bin total unmusikalisch. Ich mag Musik super, ja, aber ich spiele nicht ein Instrument richtig gut. So. Die haben handwerklich eine Bandbreite, ja, aber im Grunde sind es, ich will nicht sagen, dass es die Roy Blacks sind, ja, aber sie spielen das, was gefragt wird, was sich am Markt gerade verkauft. Und da passen sie sich drauf an, ja, und vielleicht sind sie in Wirklichkeit, würden sie vielleicht auch lieber Klassik machen, ja, aber funktioniert nicht. Vielleicht, wenn man das in die Neuzeit überträgt, die klassischen, ich hätte fast Boybands gesagt, gibt ja auch Girlbands,
Ja.
ja. Wenn man sich mal anschaut, was Robbie Williams auch zu zwingen hat, der Typ, an den Typen ist ja am Ende ein totaler Entertainer, ein Allrounder verloren gegangen. Der war ja auch unglücklich bei, wie hieß sie noch, Take That.
Take That
Ja,
war der,
da
ja.
sind ja Leute zusammengecastet, wo von vornherein klar war, wir produzieren hier etwas für den Verkauf. Hier geht es nicht um, ach, das ist jetzt ganz doof, wie ich jetzt sagen, hier geht es nicht um musikalische Qualität, das wär falsch, das stimmt ja nicht. Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Da geht es nicht darum, individuell rauszuarbeiten, worin sind die Musiker richtig gut, worin können sie sich ihren eigenen Sound entwickeln, ja, sondern ganz klar, hier ist ein Plastik-Sound drüber gestülpt, der verkauft sich gut. 80er Jahre, Stock Aitken Waterman.
Ja.
Ja, die haben ja alles durchproduziert, alles hat sich gleich angehört.
Ja.
Und viele der Künstler von damals hast du heute nicht mehr. Beispiel ist Kylie Minogue, die ist ja auch zum Anfang von Stock Aitken Waterman
Ja.
richtig gepusht worden. Ja, Locomotive und all die
Locomotion
anderen.
und I
Ja,
should be so lucky.
genau, das wären alles Songs aus den 60ern.
Ja.
Die haben die halt passend den Beat draufgelegt, wie es halt Ende
Ja, dann
80er
gab es auch
so.
hier diesen anderen, der auch in dieser australischen, hier,
Jason
keine,
Donovan.
Jason Donovan, Sealed with a Kiss, ist ja auch so eine uralte Nummer gewesen.
Genau, so.
Und
Und dann wurde auch noch gesagt, okay, jetzt packen wir die noch als, jetzt verkaufen wir noch als Paar. Die waren ja nie ein Paar.
nee.
Ja, aber für die Medien, weil du kannst verkaufen. So. Also ganz klar durchproduziert. Kylie Minogue hat es geschafft, weil sie irgendwann mal rausgebrochen ist. Ja, und gesagt hat, ich mache jetzt mal ein paar andere Dinge. Ich versuche mich musikalisch mehr auszudrücken. Dann die Geschichte auch mit Nick Cave zusammen. Ja, weil
Ja,
sie
vor allen
auch.
Dingen, die ist ja, also die hat ja dieses Confide in Me, das war ja ein Song in den 90ern, der war ja so total ganz anders. Das war ja schon, also das Ding verkaufte sich auch nicht, aber es war für sie, sie war ja auch mit Michael Hutchence von In Excess zusammen seinerzeit, also ganz anderes musikalisches Genre und ich glaube, das war für sie auch dieser Breakout und dann eben wirklich auf den Murder Ballads mit Nick Cave,
Ja. Ja. Und
Wild
das ist so eine
Roses, ja.
Entwicklung, wo du gesagt hast, das war früher. Ich weiß, sie singt die Songs ja wahrscheinlich heute auch noch. Ich habe es noch nicht gesehen. Auf Netflix gibt es jetzt eine Doku über sie.
Okay.
Ja. Hat natürlich auch eine ziemlich krasse Geschichte mit der Krebserkrankung und so weiter. Ja. Aber ganz klar hat sie sich dann irgendwann musikalisch daraus entwickelt. Das schaffen viele ja nicht. Ja. Klar, TXZ geht jetzt auf Tour und macht auch wieder ein paar Hallen in gewissen Größe voll. Wer sitzt denn da? Da sitzen jetzt die früher mit Zahnspangen in der ersten Reihe standen, sind jetzt die mit den dritten Zehen in der fünften Reihe sitzen.
Ja, ist so.
Ja, so. So, also da ist auch nichts Neues. Die wollen auch genau das, weil das ist Nostalgie, das hören die mit. Also die verkaufen dasselbe Produkt wie vor 30 Jahren, verkaufen sollte immer noch, aber auch an genau die gleichen Leute. Und da wird es immer problematisch, wenn die deine Kunden wegsterben und du es nicht geschafft hast, dich weiterzuentwickeln, neue zu holen. So.
Ich
Und dafür
bin
brauchst
jetzt
du
mal
eine.
provokant. Also, ich habe ein paar Snippets gesehen. Robbie war ja letzte Woche in Düsseldorf und Robbie macht einen guten Eindruck. Aber wenn ich dann, ich habe auch mal was gesehen, ich glaube, da waren, aber war auch schon mal Versuch von so einem Konzert von den Take That Jungs oder in irgendeiner Fernsehshow waren die. Robbie ist gut gealtert. Nicht alle von denen sind gut gealtert. Und wenn ich dann sehe, wie diese behäbigen älteren Herren, ja, die ja, ich bin ja auch mittlerweile schon über 50, wenn ich sehe, wenn die dann versuchen, die gleichen Tanzmoves zu machen wie vor 30 Jahren, das ist lächerlich. Also sorry, jetzt geht es nicht nur um die natürliche Mortalität deren Publikum, sondern es geht auch noch darum, dass man aufpassen muss auf Dauer, also geht generell im Business, dass man nicht zu einer Karikatur seiner selbst wird.
Ja, also ist ja generell so, ne? Die meisten verpassen ja den Absprung. Ja, und da muss man sich mal fragen, warum? Ist das Geld alle? Ja, musst du es machen oder hast du Freude dran? Weil das ist der Vorteil, dass die vor den gleichen Leuten spielen wie vor 30 Jahren. Ja, für die ist das okay. Das heißt, die haben ihre Nische, das funktioniert. Ja,
Ja.
und andere, also ich war mit meiner Tochter bei Billie Eilish. Ja, und ich war positiv überrascht. Ja, ich dachte jetzt so, um Himmels Willen, jetzt muss ich 2 Stunden trauriges Mädchen anhören und aufpassen, dass nicht 5 Leute Selbstmord begehen. War gar nicht so. Der hat richtig abgeliefert, richtig Techno. War total überrascht.
Ja.
Hat ein spezielles Publikum. Und das wird auch spannend, die Karriere von ihr zu beobachten. Ja, Was ist denn, wenn die, ich sag mal so, meine Tochter ist 14 und die meisten Kids waren da irgendwie zwischen 12 und 16. Ja, und sag ich mal, 90% Mädchen oder Jungs, die glauben, dass sie Mädchen sind. So. Und
Schön.
da ist ja auch eine Frage, wie entwickeln sich auch weiter? Also meine Tochter, wenn du mich fragst, was glaubst du, was die Lieblingsband meiner Tochter ist?
Die Ärzte. Police.
Das Mist.
Ach so.
Ja.
Nein. Der
Ja.
lustige, traurige. Ja, gut, dann kann ich ahnen, warum du dachtest, Billie Eilish wäre deprimierend, wenn man stundenlang Morrissey zu Hause hören muss, dann.
Ja, so. Und das Krasse ist aber auch, die zieht sich auch Joy Division und New Order rein, was natürlich den Papa sehr glücklich macht.
Ja,
Ja.
ja.
Frag mich letztens so, ey Papa, hast du schon mal was von Pink Floyd gehört? Ja, so.
Nee.
Und jetzt sind
Wer
wir
waren
wieder
die denn?
so, ja, jetzt sind wir da wieder dabei, Qualität, Marke. Pink Floyd ist eine Marke.
Ja.
Ja, und die liefern eine Qualität ab, die hörst du eben auch nochmal 60 Jahre danach. Und die
Ist so.
holt ein neues Publikum ab. Das heißt, gut, ich weiß gar nicht, ob Dave Gilmour noch auf Tour ist, aber da siehst du eben auch sehr junge Menschen. Meine Tochter ist im Gegenzug, weil ich bereit war, mit ihr zu Billie Eilish zu gehen und da viel Geld für Karten auszugeben. Es könnten wir eine extra Podcast-Folge auch drüber machen, ja, was heute Konzerttickets kosten. Ist sie mit mir tatsächlich dann zu Sting gegangen. Letztes Jahr war das. Ich war letztes Jahr zum 25. Mal bei Sting slash Police. Also
Ja,
Police und Sting,
ja,
ne?
ja,
So.
ja.
Und hat dir Spaß gemacht. Und du siehst tatsächlich, natürlich ist das Publikum und Sting auch gealtert, aber du siehst ja eben auch junge Menschen wie meine Tochter mit 20er, die einfach von dieser Art des Produktes angetan sind. Und das Produkt ist eben zum einen auch natürlich die Musik, die gut gealtert ist. Klar, entweder mag man so, mag es nicht. Ist ja bei allen Produkten so. Ja, wenn du es nicht magst, ist es nicht für dich geschrieben. Ja. Aber natürlich auch von der Vermarktung. Ja, womit wir auch wieder dabei sind, was ist denn das Marketing? Das Marketing ist vor allem natürlich die Personality von Sting in dem Fall.
Ja.
Ja, der trägt ja im Grunde diese Marke weiter. Ja, und das ist auch wieder wichtig für Unternehmen. Wie vermarkte ich denn mein Produkt? Entwickle ich mein Produkt weiter? Und wenn du heute Roxanne hörst, wenn es live spielt, er spielt es ein bisschen anders, als du es von der Platte kennst. Ja.
Ja.
Also er schaut auch, dass es noch zeitgemäß ist, aber es ist noch der Song. Ja,
Ja.
es ist nicht so, dass er den jetzt irgendwie, machen ja auch viele, die dann sich irgendwie so einen Lift abgeben. Autoindustrie, wenn du denkst, bei manchem Design, was haben sie jetzt dabei gedacht? Ja.
Wir wollen nicht über den elektrischen Ferrari reden, ne?
Ja, ne,
Mit
also wo du
dem
auch schon sagst, ne?
Design bei Playmobil.
Ja. Ne, aber das ist, glaube ich, auch wichtig. Und das kann man, glaube ich, eine ganze Menge von. Ich habe übrigens mal eine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben, was Marketing oder was Unternehmen von Musikern lernen können in der Musikindustrie,
Ja.
Vermarktung, ja, und Personal Branding und so weiter, weil wenn es zum Thema Personal Branding geht, ist Musik oder Musiker natürlich ein super Beispiel. Daraufhin, nette Zeitanekdote, ich weiß, ich schweife ab, aber daraufhin hat mich mal jemand kontaktiert, der hatte das gelesen im Netz. Und wollte mich buchen, sein Marketing aufzubauen. Er wollte nämlich, sein Ziel war es nämlich, Partyschlagersänger auf Ibiza, nee, auf Mallorca zu werden. Und ich dachte erst, als er mich angeschrieben haben, dachte ich erst irgendwie, das ist eine Verarschung von meinen Kumpels.
Ja.
Dass ich gedacht, komm, den Christian verarschen wir mal richtig rein in die Daten. Dann habe ich aber den Telefontermin vereinbart und tatsächlich dachte ich, kann ihm da helfen. Ich konnte ihm dabei nicht helfen, weil ist nicht mein Metier. Musikmarketing ist nochmal sehr, sehr speziell. Auch mit Musikrechten und so und aber nette Geschichte. Aber zurückzukommen, du musst halt gucken, wie entwickelst du dein Produkt weiter, wie entwickelst du dein Marketing weiter, ja, und funktioniert das, was du heute machst, eigentlich noch in 5 Jahren?
Ja.
Ja, und das ist so ein bisschen, man spricht ja so gerne im Business von der Ambidextrie, ja, also dieser Beidhändigkeit, ja. Mit der einen Hand musst du eigentlich dein Tagesgeschäft vorantreiben, weil du verkaufst ein Produkt heute für die Bedürfnisse der Kunden heute. Mit der
Ja.
anderen Hand musst du aber eigentlich schon das Produkt entwickeln für die Kunden von morgen. Mit der Schwierigkeit, beides irgendwie unterzubringen, wo du häufig Ressourcenprobleme hast. Und zum anderen wissen die Kunden von morgen ja noch nicht mal, was sie morgen wollen.
Wir könnten, ich hab noch zwei Fragen oder zwei Themen gerade im Hinterkopf, über die du kurz angerissen hast. Das ist ja, glaube ich, manchmal auch der Punkt. Wissen Kunden oder auch weiß der Markt, was er morgen will, oder schafft es der Markt? Ja, ich denke da an so ein paar, Also es gibt ja Musiker über die Jahre, die dann, wo man einfach sagt, ja, wenn man heute so eine Biografie liest, dann können wir auch wieder über, können wir auch über den Cash reden, aber auch selbst über den Elvis und andere. Die hatten ihre gute Phase in den 50ern. Dann kamen plötzlich die 60er Jahre mit dem Beat. Da war, gut, Militär war bei beiden dann auch noch eine Rolle, aber war eine Zeit lang plötzlich ein Elvis weg. Da war auch dann, da war auch ein Cash eine Zeit lang einfach weg, weil die einfach da nicht mitgegangen sind. Ein paar andere haben es geschafft, sich dieser Beat-Ära anzupassen, die ursprünglich aus dem Rock'n'Roll kamen. Ja, und bei anderen sagt man wieder, die haben es geschafft, entweder den Markt nach vorne zu treiben, was Neues zu schaffen. Ja, Cher mit dem berühmten Cher-Effekt. Ja, aber auch natürlich Madonna, die schon immer Dinge geprägt hat, die erst in der Musik zwei Jahre später waren. Oder ein Bowie, dem zum Teil einfach völlig scheißegal war. Der hat dann auch immer wieder was Neues gemacht und geprägt. Find ich sehr, sehr spannend übrigens, wenn wir Bowie mal nehmen, wenn du wirklich Sachen aus den frühen 70ern hörst. Hier so Rebel Rebel. Und würdest zeitgleich oder würdest daneben mal eine Platte aus Anfang der 70er hören von Alice Cooper. Ja, wenn du dann ein Elected hörst, neben beispielsweise dieses, wie heißt das Album nochmal? Hier wird das, wo Rebel Rebel drauf ist und ein paar andere Songs. Dann würdest du da noch sagen, also war ungefähr die gleiche Musikstilrichtung. Ja, sehr witzig. Also einfach mal, weiß ich nicht, vielleicht nicht unbedingt Schools Out, oder, aber nimm mal wirklich Elected und hör mal Rebel Rebel daneben. Dann würdest du denken, könnte grundlegend... Ja, anderer Sänger, aber könnte so eigentlich die gleiche Band sein oder das gleiche Produzententeam dahinter stehen.
Ja, du hast es ja immer wieder, gewisse Ehren prägen natürlich auch, wie entwickelt sich die Musik. Es gibt ja so klassische Beispiele, wie Musik sich ja auch transformiert hat und daraus ja auch ein neuer Markt quasi entstanden ist.
Ja.
Ich habe gerade schon Joy Division New Order, die werden dieses Jahr ja aufgenommen, endlich in die Rock'n'Roll of Fame. Das hätte schon vor 20 Jahren passieren müssen. Und zwar gemeinsam als Joy Division / New Order.
Okay. Ja,
weil, ich meine, Joy Division ist heute immer noch angesagt, ja. Die haben ja quasi den Post-Punk geprägt. Die haben ja im Grunde ein neues Genre erfunden, ja, so. Und dann leider durch den tragischen Tod von Ian Curtis, haben sie halt gesagt, okay, wir machen als New Order weiter. Und haben dann dadurch, dass ja auch dann die Ehefrau vom Schlagzeuger, die Jill Gilbert, dazu kam, ein bisschen angefangen mit mehr Synthesizer zu arbeiten, haben die ja wiederum noch ein neueres Genre entwickelt. Ja, das war ja quasi die Vorreiter quasi des Synthie-Pops, ja, in dem Sinne. Und die machen heute, wenn man die Leute heute noch auf Tour, ja, wenn man die heute sieht, die machen immer noch diese Mischung aus Gitarrenrock, ja. Dann haben sie 2007 ein sehr rocklastiges Album rausgebracht und natürlich Blue Monday, meistverkaufte Maxi-Single aller Zeiten. Ja, da haben sie was ganz Neues kreiert, das gab es bis dato nicht, ja. Und wenn man das 89er Album hört, Technik, da gibt es einen Song drauf, der heißt Technik. Ja, da sagen Musikexperten, ey, das war im Grunde der erste Techno-Song. Ja, daraus hat sich quasi Techno entwickelt. Die haben auf einmal was geschaffen für die Ewigkeit. Und Blue Monday funktioniert heute noch. So, die haben ja neue Genre, neue Märkte geschaffen, woraus ganz, ganz viel entstanden ist. Oder nehmen wir mal Kraftwerk, ja, wo ich immer sage, eine der wenigen deutschen Bands, ja, die, ich würde nicht sagen die einzige, weil ich glaube, dass auch Scorpions Einfluss auf die internationale Musikgeschichte hatte. Die Scorpions, nämlich Van Halen, haben angefangen in L.A. in Clubs aufzutreten, als sie noch keiner kannte, und haben dort Scorpions-Songs gecovert. Ja? Geile Geschichte. So, aber die haben dann ein neues Genre geprägt, das daraus entstanden ist. Kraftwerk. Ist Vorreiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Depeche Mode jeweils diesen Erfolg gehabt hätte.
Nein.
Ja, die hatten ja zum Anfang mit dem Vince Clark auch doch sehr, ich sag so, Plastik und nette Songs, und auf einmal wurden sie härter.
Ja.
Ja, industrieller, ne? People la, people. Das Ding ist, als ob da einmal Kraftwerk durchs Dorf gefegt ist.
Ist so, geben die
auch zu, ja. Auch New Order erzählen ja, Kraftwerk hat uns total geprägt für den Synthi-Sound.
Und das Geile bei Kraftwerk ist ja, die haben ja angefangen als Krautrock-Band, ne? Also wenn man, ja. man, es gibt bei YouTube, kann man noch ein, zwei Videos finden, wirklich Kraftwerk, ich hätte beide gesagt, mit richtigen Instrumenten.
Ja, ja, also ja. Die Sonne Bärte, ja.
Genau.
Sonne Haare.
Genau, ja. Dann haben die erst Anfang der 70er angefangen, sich da zu entwickeln, ja. Und ihren eigenen Sound auch zu prägen und alles sehr elektronisch zu machen und das ja wirklich zu perfektionieren, bis hin zu Ja, auch selbst da, wo man sich eigentlich fragt, warum geht da ein Mensch hin, wenn du auch noch nicht mal weißt, stehen die da oder stehen da schon Avatare, eh aber Avatare hatte? Ja,
Ja.
weil du nicht weißt, oder sind das schon wir sind die
Ja.
Roboter? Ne, also.
Ja, also das ist ja auch, also Kraftwerk ist ja so krass auch. Das ist ein geiles Beispiel für Marketing. Ja, die haben sich kommt, also es gibt noch diese alten Beatclip-Aufnahmen, wo sie echt so sind, so mit Schlagzeug und so, und hast nicht gesehen. Ja. Und dann auf einmal dieser komplette Change auch. Ja. Und vor allem perfektioniert. Ja. Diesen Zeitgeist mitgenommen. Dann dieses Auftreten. Alle sehen gleich aus. Ja. Alle rote Hemden, schwarze Krawatten, alle quasi dieselbe Pomade in den Haaren. Kommen übrigens auch aus Düsseldorf.
Ja.
Und
Und übrigens zum Teil
perfektioniert.
auch wirklich
Ja.
Schumann-Absolventen, ne? Also wirklich, zum Teil einerseits mit elektronischer Ausbildung oder zum Teil doppelt. Schumann ist ja auch so eine Sache, wo man nebenan oder auch studieren konnte, wenn man schon den richtigen Job hatte, in Anführungsstrichen. Also gab es auch das Konservatorium da. Nee, also.
Ja. Also die haben ja tatsächlich auch einen klassischen Cut gemacht und haben gesagt, das ist es jetzt. Ja, und das ziehen sie jetzt durch und führen ja auch 30 Jahre lang Prozess gegen Moses Pelham.
Genau.
Ja, weil ganz spannende Geschichte auch. Ja, weil da habe ich bei TikTok ein Video gesehen, wo ich da auch mal kommentiert habe, weil das auch teilweise selbst von Journalisten falsch dargestellt wird. Es geht ja gar nicht um die 2 Sekunden, die Pelham da gesampelt hat. Weil ich, also Kraftwerk könnte ja wahrscheinlich 90% aller Musiker auf der Welt verklagen, weil jeder, der irgendwie elektronische Musik macht oder Synthesizer macht, hat irgendwann schon mal Kraftwerk gesampelt.
Ja.
Das ging einfach darum, dass er diesen 2 Sekunden hat er aber zu 4:35 zusammengeschnitten als gesamten Song. Darum ging es Kraftwerk, weil er nicht gesagt hat, er hat mal Kraftwerk gesampelt, das ist Kunstfreiheit, sondern weil er zusammengeschnitten hat vom gesamten Song. Ich glaube, die haben jetzt allerdings verloren, glaube ich, vom Europäischen Gericht. Die haben sich ja 30 Jahre durch alle
Ja.
instanzen. Aber Zeitgeschichte. Aber Kraftwerk ist ein super Beispiel, was man sich mal anschauen kann, was man dann auch mit, heute würde man sagen, Personal Branding machen kann. Ja, man sich als Marke darstellen kann. Auch die Albencover, alles total reduziert. So.
Aber
Und die haben
auch
natürlich auch einen neuen Markt sich geschaffen.
die Akzeptanz. Die Akzeptanz in ganz anderen Musikerbereichen. Also selbst die Toten Hosen haben das Model gecovert. Ja, die ja nun mal Punk oder Post-Punk, wie auch immer, sind, waren, ja, die ja auch, ich glaube, 3 Alben mit englischen Songs gemacht haben, weil sie gesagt haben, so, ne, britische Beat-Ära, die feiern wir auch ganz groß als Vorläufer, aber selbst die haben, ich weiß gar nicht, ob es das Deutsch oder Englisch, auf jeden Fall haben die eine Version vom Model gemacht. Ja, was natürlich auch eine Verneigung ist, komplett über Genres hinweg. Ja, vielleicht auch, klar, auch Düsseldorfer Band verneigt sich von einer anderen Düsseldorfer Band. Aber das ist ja auch das Schöne. Christian, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Das eine Thema werden wir tatsächlich mal, weil du hast wunderschön gerade über Kartenpreise gesprochen. Da gibt es eine Schizophrenie und da sollten wir vielleicht nochmal eine Folge drüber machen, nämlich diese wunderbare Schizophrenie. Wir zahlen 300 € für Paul McCartney, die Stones oder 250 für sonst irgendwas. Aber wenn irgendwo eine lokale Band spielt und da stehen dann 15 € Eintritt, dann gucken die
Dann ja
Leute,
mal wieder.
geht, ja, oder wenn
Ja.
Hut rumgeht, dann wird das Kleingeld zusammengekramt und 2,30 € werden reingeworfen. Ja, also dieses Wertigkeitsdingen, ist es wirklich die Musik, die die Wertigkeit macht, oder dieses ich war bei XYZ? Ja, ich fahre Dacia oder Mercedes, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Ja,
Also
du,
nicht böse
Thema für
gemeint.
sich, ne?
Hier ist ein,
Wenn ich
sag ich, ja, machen wir mal ein neues Thema
ja,
auf, weil.
auch wenn ich heute zum Konzert gehe, ja, dann frage ich mich, schauen einige Leute Konzerte oder filmen die das ab mit dem Smartphone?
Absolut. Ne?
Haben wir
Genauso
verlernt,
wie
diesen Moment zu genießen, ne?
du auch gerade gesagt hast, wenn ich irgendwo hingehe, habe ich eine Erwartung und will das auch kriegen. Und da fielen mir zwei Musiker ein, bei denen sich die Frage stellt: Gehe ich hin, weil ich eine Erwartung habe und das kriege? Oder gehe ich hin, weil ich weiß, am Ende immer noch nicht, was ich kriege. Nämlich einmal Bob Dylan, der total unberechenbar ist. Ja. Und über den Paul McCartney sagte: Ich finde das schade, dass er, ich glaube, Blowing in the Wind nicht mehr singen will. Oder auch hier Knockin' on Heaven's Door. Weil er mag es vielleicht blöd finden nach all den Jahren, aber wenn ich dafür Eintritt bezahle, dann möchte ich sowas auch haben. Und der zweite Unberechenbare, der aber, glaube ich, wirklich dafür gefeiert wird, ja, ist unser Mülheimer Kollege hier. Und dann machen wir wieder den Bogen zum Jazz, weil der auch ein hervorragender Jazzmusiker ist, der Helge Schneider. Wo man auch nicht weiß, was passiert heute, wie ist der drauf. Ja, das kann sehr lustig werden, das kann sehr skurril werden. Aber ich glaube, hier ist wirklich die Erwartung, das unerwartet zu bekommen. Also ich glaube, wenn man Helge Schneider 2 Abende hintereinander hinging und würde immer das gleiche Programm kriegen, also komplett durch, würde man auch denken, boah, nee.
Aber wenn du dir zum Beispiel die Entwicklung von Genesis anschaust, ja, nachdem auch Peter Gabriel ausgestiegen
Ja.
ist, ja, wie sie sich dann weiterentwickelt haben und spätestens in den 90ern wusstest du nicht mehr, höre ich jetzt eigentlich ein Phil Collins Album oder höre ich ein Genesis Album?
Ja,
Also
leider.
das mal so am Rande. Übrigens, Mülheim, jetzt mache ich mich nochmal bei allen Mülheimern unbeliebt, aber diesen Witz, ja, hat mir ein echter gebürtiger Mülheimer erzählt. Weißt du, was der Unterschied zwischen Mülheim und dem Central Friedhof in New York ist?
6 Meter.
Nee. Nee, nee. Mülheim ist halb so groß wie der Central Friedhof in New York, aber doppelt so tot.
Ja. Das meinte ich mit 6 Meter. Ich meinte aber natürlich 6 Fuß, ne? 6 feet
Ja, ja,
under.
ja. Ich glaube, nach Mülheim darf ich jetzt auch nicht mehr.
Das war blöd, ne?
Ja.
Ist Durchfahrtsstrecke, oder? Muss
Ich
jetzt
habe ein
im
Büro.
Absrum fahren.
Ich habe ein Büro.
Oh, okay, ja. Siehst du, das wusste ich gar nicht. Christian, wir sind quasi fast am Ende. Wer die Fragen, die ich, wie gesagt, sonst auch immer stelle, hören möchte, ich werde noch mal gucken, wo die Folgen mit Christian waren und in die Shownotes packen. Da erzählt er noch ein bisschen mehr über sich. Aber du darfst noch mal, ehe ich die Schlussworte spreche, noch ein finales Statement von dir geben. Ja, das behalten wir natürlich bei. Kann zum heutigen Thema sein, kann zu irgendwas anderem sein, was dir gerade so am 12.06. auf der Seele brennt.
Ja, lang lebe Rock'n'Roll.
Geiles Stichwort. Christian, danke dir für deine Zeit. Danke, dass du
Danke,
da warst.
Andreas.
Und ja, ihr da draußen habt eine geile Zeit. Macht was draus und Glück auf.